Headgate, the power of leadership.
Wir melden uns mit einer neuen Episode unserer Podcast-Reihe aus der Sommerpause zurück. Diesmal im Gespräch Jakob Rinninger, CEO der STI Group in Lauterbach. Die STI Group blickt als mittelständisches Familienunternehmen auf eine über 140-jährige Tradition zurück, ist bis heute im Besitz der vierten Generation der Familie Stabanack und beschäftigt über 2000 Menschen in Deutschland und Europa. Mit Jakob Rinninger habe ich über sein Ziel gesprochen, Unternehmer sein zu wollen, ebenso darüber, warum er Menschen für sein Führungsteam sucht, die ebenfalls als Unternehmer im Unternehmen agieren, was auch in den Leitsätzen der STI Group verankert ist. Jakob Rinninger gibt uns Einblicke in die Führungskultur der STI Group, wie er passende Führungskräfte erkennt und welche Herausforderungen er für ein traditionsreiches mittelständisches Unternehmen sieht. Außerdem sprechen wir über die Bedeutung von Entscheidungsfreude und Umsetzungsgeschwindigkeit und warum die dazu passende Fehlerkultur im Unternehmen entstehen muss. Abschließend blicken wir auf eine spannende Branche und die Rolle der STI Group, die als Hersteller von Verpackungs- und Displaylösungen namhafte Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller am Point of Sale erfolgreich macht. Wir sprechen über die Themen Nachhaltigkeit und Innovation sowie die Frage, wo Jakob Rinninger die STI Group in Zukunft positioniert sehen möchte und wie er mit seiner Mannschaft an diesen Zielen arbeitet. Freuen Sie sich auf einen spannenden Talk und interessante Einblicke in ein Familienunternehmen, dessen CEO lieber zu schnell als zu langsam sein möchte und bei dem immer die beste Idee gewinnt. Egal, woher sie kommt. Herr Rinninger, ja, herzlich willkommen. Erstmal vielen Dank, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und auch nochmal vielen Dank, dass Sie dann direkt die nächste Einladung ausgesprochen haben und wir uns sogar heute hier gegenüber sitzen können zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ich würde ganz einfach sagen, wir steigen gleich ein und ich würde natürlich Ihnen zunächst mal gerne die Möglichkeit geben, sich einfach kurz vorzustellen, ein paar Worte zu Ihrer Person zu sagen, zu Ihrer Aufgabe, die Sie hier momentan im Hause innehaben. Und dann habe ich auch sicherlich noch ein paar spannende Fragen mitgebracht, die ich heute gerne mit Ihnen besprechen würde.
Ja, super. Ich freue mich auch ganz arg, dass wir das heute machen und dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, mein Name ist Jakob Rinninger, ich bin 35 Jahre alt, ich bin seit 2016 für die STI Group tätig, bin mittlerweile CEO der Unternehmensgruppe und habe hier eine sehr spannende Aufgabe im Unternehmen. Wir sind ein 140 Jahre altes oder über 140 Jahre altes Familienunternehmen in vierter Generation und richten uns gerade neu aus. Und es ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe, die ich hier mit meinem Team in den letzten Jahren begleite und macht mir unheimlich viel Freude und unheimlich viel Spaß. Und ja, freue mich, dass wir heute hier zusammen sind.
Vielen Dank. Vielleicht zum Einstieg, was ich immer ganz spannend finde, wenn Sie auf Ihre bisherige berufliche Laufbahn einfach zurückblicken, gibt es da schon so Punkte, Meilensteine, wo Sie sagen, die waren besonders wertvoll für Sie, wo Sie sagen, die haben letztendlich dazu beigetragen, eine wichtige Rolle gehabt, um zu der Person zu werden, die Sie heute sind, weil ich darf das einfach mal so sagen, mit 35 Jahren, die Sie alt sind, in dieser Rolle zu sein, in der Sie sind, damit sind Sie in der Branche sicherlich ein Exot, also ein so großes Unternehmen wie die STI Group in diesem Alter führen zu können, das erlebt man auch nicht allzu oft.
Ja, also absolut und dem bin ich mir auch mehr als bewusst. Wir hatten gerade jetzt diese Woche Jubiläumsfeier und da hat man Mitarbeiter, ne, die sind 45 Jahre und länger im Unternehmen und da wird man natürlich schon demütig, wenn man das auch kalibriert, in welchem Alter man dann selbst so eine Verantwortung hat. Ich kann mich wahnsinnig glücklich schätzen, aus mehreren Dimensionen oder Perspektiven in so einer Rolle zu sein. Ich glaube, erstmal habe ich eine Gesellschafterin hier mit der Frau Dr. Stabanack, die mir dieses Vertrauen gegeben hat, in jungen Jahren hier Verantwortung zu übernehmen und das ganz bewusst. Ansonsten hatte ich natürlich einen beruflichen Werdegang, der mich sehr gut auf diese Rolle vorbereitet hat. Ne? Ich habe im Investmentbanking angefangen, bin dann zur KPMG gegangen im Bereich Mergers and Acquisitions. Und das war schon ein herausragendes Handwerkszeug, das man dort lernen konnte und das mich sehr gut vorbereitet hat auf das, was ich heute mache. nicht nur von der Fachkompetenz, ne? Da ist die Verpackungsbranche mit Sicherheit sehr eigen, aber natürlich von der persönlichen Entwicklung, von dem Werdegang, den Erfahrungen, die Unternehmen, die man kennengelernt hat, aber auch die Unternehmer, die man kennengelernt hat, das hat mich sehr geprägt. Und dafür bin ich schon wahnsinnig dankbar. Aber natürlich auch gehört da wirklich Mut dazu, einen 32-Jährigen, so alt war ich damals, als ich Geschäftsführer wurde, zum Geschäftsführer zu machen. Und ich hatte eben immer Personen, die sehr stark an mich geglaubt haben, neben der Frau Dr. Schabernack auch mit dem Herrn Dr. Puhlmann, einem Mentor, der mich da eben begleitet hat. Und das hat mir sehr geholfen und hatte da sehr viel Glück, muss man einfach auch so sagen.
Ich finde zwei Facetten in dem Zusammenhang sehr, sehr spannend. Auf der einen Seite nehme ich es immer so wahr, dass gerade im Beratungsumfeld die Lernkurve auch in den ersten Jahren wahnsinnig steil ist. Man hat gerade die Möglichkeit, auch bei so einem renommierten Haus wie der KPMG, in viele tolle Unternehmen reinzuschauen, viele tolle Themen begleiten zu können und auch nahe ja sozusagen an den Maschinenräumen der Unternehmen agieren zu können. Und auf der anderen Seite auf Ihre Person bezogen. Ich erinnere mich dran, in einem unserer ersten Treffen haben Sie mal gesagt, Sie wollten immer Unternehmer sein. Und deswegen finde ich so diese Balance auf der einen Seite so von Ihrem persönlichen Mindset zu sagen, ich habe einfach den Anspruch, ich möchte Unternehmer sein, also ich möchte gestalten, ich möchte die Verantwortung und auf der anderen Seite auch dann die Voraussetzungen zu schaffen, eben über das Beratungsumfeld dann unter anderem mit dieser, wie ich es jetzt mal vermute, steilen Lernkurve. Was würden Sie sagen, welche Säule ist da die prägende, die ausschlaggebende oder wie kann man es miteinander vereinen?
Also das bei mir Prägende war immer das Unternehmertum. Ne? Das wurde mir von meiner Familie vorgelebt. Das war schon ganz früh bei mir ein wahnsinnig prägendes Element und ist auch bei uns in der Familie omnipräsent. Und von dem her war das immer das Ziel, auf das ich hingearbeitet habe. Mhm. Ich bin aber auch mit einem Verständnis groß geworden, dass man natürlich immer auch, ja, wenn man Erfolg haben möchte, wenn man gestalten möchte, dass man auch gewisse Investitionen zu leisten hat. Und dementsprechend habe ich natürlich immer versucht, ich habe es nie als Karriere gesehen, ne? Ich finde das Wort auch irgendwie falsch, aber ich habe versucht, meinen Werdegang so zu gestalten, dass ich eben mit Leuten zusammenkomme, in Unternehmen bin, wo ich möglichst viel lernen kann. Ich habe auch niemals darauf geachtet, ob das jetzt maximal das ist, was man am Markt verdienen kann, sondern für mich waren wirklich diese Elemente sehr viel wichtiger, weil ich immer wusste, ich arbeite da auf ein größeres Ziel hin. Das ist für mich eben wahnsinnig wichtig. Und ich bin unheimlich froh, jetzt in dieser Rolle zu sein, gestalten zu können, Verantwortung zu haben. Ich empfinde mich auch nicht als CEO oder Fremdgeschäftsführer. Ich kenne dieses Unternehmen schon sehr lange. Ich kenne die Gesellschafterin sehr gut. Und von dem her fühle ich mich hier und verstehe mich auch als Unternehmer.
Stichwort, also was man oft hört, auch wenn es um die Zusammensetzung einer Führungsmannschaft geht in den Unternehmen, ist auch immer dieses Stichwort in den verschiedenen Fachbereichen, in den verschiedenen Hierarchieebenen, ist fast ja so ein Buzzword, dass man sagt, wir wollen eigentlich überall Unternehmer im Unternehmen haben.
Ist bei uns in der Unternehmenspolitik.
Vorrang. Ist das ein Thema oder gibt es für Sie Kriterien bei der Zusammensetzung der Führungsmannschaft? Oder bestimmte Eigenschaften, die Sie suchen, die für Sie ein Indikator sind. Also wie würden Sie jemanden auswählen oder wie würden Sie jemandem attestieren und zutrauen, das kann ein Unternehmer im Unternehmen sein, wenn Sie sagen, es steht auch in den Unternehmensgrundsätzen drin?
Sie kennen mich ja und haben mich in solchen Situationen schon erlebt. Und klar, dieses Unternehmerische, das ist mir sehr wichtig, aber eben in seinen unterschiedlichen Ausprägungen. Also im Kern geht es ja immer darum, gestalten zu wollen. Und gestalten kann man in einem theoretischen Rahmen, das kann man in einem praktischen Rahmen. Es geht darum, Verantwortung für das zu übernehmen, was man tut. Und das ist für mich das entscheidende Element, wenn ich eben beurteile, ob Leute zu uns passen oder nicht. Haben sie diesen Anspruch? Haben sie diesen Willen? Mhm. Und ich glaube, das ist nur durch das persönliche Gespräch zu erfahren. Und man muss eben verstehen, was treibt die Leute an. Unternehmer sind ja Getriebene. Die sind getrieben durch die Freude am Gelingen. Das ist das, was ein Unternehmer ausmacht. Er stellt eine Hypothese auf, er testet die, er setzt sie um und hoffentlich gelingt es dann. Ganz vieles gelingt natürlich nicht, aber das Zielbild ist immer das Gleiche. Und ich finde, das kann man in persönlichen Gesprächen schon rausfinden, warum Leute das tun, was sie tun, Personen tun, was sie tun, was sie darin suchen, was sie antreibt. Und das ist für mich eigentlich immer ganz wichtig zu verstehen und nachzuvollziehen. Das hat ganz viel mit dem Mindset zu tun. Ne? Die Fähigkeiten, die kann man dann sehr gut vermitteln. Aber grundsätzlich suche ich eben nach Leuten, die wirklich ganz bewusst für sich sagen, ich möchte Verantwortung für das übernehmen, was ich tue.
Für Sie einfach die Frage, wie wichtig ist Ihnen Heterogenität in Ihrer Führungsmannschaft, auch in den Mitarbeitern, die direkt an Sie berichten? Sind Sie eher jemand, der sagt, naja, ich will schon Leute haben, wo dieses ganze Thema Mindset, Ausrichtung, Wertegerüst, wo ich weiß, wir sind da sehr stark kalibriert, oder darf es auch wirklich mal reiben? Suchen Sie auch bewusst mal den einen oder anderen, wo Sie sagen, hier gibt es im positiven Sinne auch mal Reibungspunkte, Konfliktpunkte, an denen wir dann aber als Unternehmen, als Führungsmannschaft auch wachsen?
Also ich glaube, jeder würde erstmal sagen, dass er natürlich eine gewisse Diversifikation sucht. Und ich glaube auch, dass wir das hier ehrlich und ernst gemeint leben. Also wenn ich mir meine Führungsmannschaft anschaue oder generell schaue, wen wir an Personen hier im Unternehmen haben, dann haben wir ganz viele unterschiedliche Charaktere. Das ist allein schon daraus bedingt, dass ja dieses Unternehmen 140 Jahre gewachsen ist. Ne? Und wir haben natürlich die Kombination aus bestehenden Strukturen, aus erfahrenen Mitarbeitern. Wir bringen aber auch neue Mitarbeiter rein. Und davon lebt ja der Mittelstand gerade, dass wir eben Leute haben, die unterschiedlich sind, die unterschiedlich auf Dinge blicken. Und ich glaube auch, man braucht eine gewisse Reibung, um wirklich Bestehendes zu hinterfragen, innovativ zu sein, neue Lösungen zu finden. Das geht nur, wenn sie Reibung haben. Der Herr Reinshagen, mein Kollege, der kommt von Porsche Consulting und die arbeiten ja mit dieser Farbenlehre. Und wenn man da so ein bisschen unsere Führungsmannschaft, wir haben das mal so gemacht, auch charakterisiert, dann haben wir sehr unterschiedliche Leute, die eben unterschiedlich in diesen Ausprägungen sind. Und ich glaube, das ist mir sehr wichtig. Aber es ist natürlich eine Gefahr. Ne? Also man umgibt sich natürlich gern mit seinesgleichen. Aber man muss eben immer wieder darauf achten, dass man sich dahinter fragt, dass man ausreichend unterschiedliche Meinungen eben im Unternehmen sicherstellt. Ja. Und ich habe einen Grundsatz, der mir ganz wichtig ist, der heißt, the smartest idea always wins. Also es ist völlig egal, wer diese Idee hat, welche Hierarchiestufe, welche Abteilung. Wenn es eine gute oder eine bessere Idee ist, wie wir sie vielleicht haben hier in der Unternehmensführung oder wie ich sie habe, dann muss das die Idee trotzdem sein, die umgesetzt wird. Und das geht natürlich nur mit einer Unternehmenskultur, wo sich auch alle trauen, Ideen vorzubringen und anzusprechen. Und da brauchen Sie so eine gesunde Reibung, Wärme im Unternehmen und nicht nur Leute, die stoisch dem Weg folgen, den man vorgibt.
War das was, was Sie so in der Form schon vorgefunden haben, als Sie herkamen? Oder war das tatsächlich eine Kultur oder ein Element der Unternehmenskultur, was erst wachsen, was erst entstehen musste?
Das ist eine wirklich gute und schwierig zu beantwortende Frage. Ich versuche es trotzdem. Also dieses Unternehmen hat einen bewegten Wandel hinter sich, wenn man daran denkt, dass es ursprünglich ein sehr eigentümergeführtes Unternehmen war.
Darauf mit dem
Wilhelm Stabernack, genau, der Vater von Christina Stabernack war ein wahnsinnig involvierter, engagierter Unternehmer im klassischen Sinn. Und ich glaube, der hat diese Attribute, die ich heute hier auch vertrete, sehr stark vertreten, ohne dass ich mir anmaßen würde, auch nur annähernd mit ihm verglichen zu werden. Aber er war sicher jemand, der wahnsinnig Bestehendes hinterfragt hat, der immer wieder neue Antworten gesucht hat. Ich meine, wir haben mehrere Innovationen hier in unserer Industrie begründet. Wir haben eine Technologie begründet, die heute Marktstandard ist. Wir haben das Display von den USA als erste in Europa eingeführt. Und das geht natürlich nur in so einer Unternehmenskultur. Und von dem her glaube ich, dass diese Kernattribute im Unternehmen sehr stark verankert sind. Aber wir hatten in den letzten Jahren ein Fremdmanagement, das sich natürlich auch öfters verändert hat, wie einem vielleicht lieb ist. Und dort sind vielleicht schon diese Attribute auch ein Stück weit aus dem Fokus geraten. Aber sie sind immer noch da. Also die DNA, wie ich sie gerne nenne, die ist intakt und das spürt man auch. Und dieses Unternehmen lebt genau von dieser DNA und von diesem Kernverständnis, dass wir eigentlich Bestehendes stetig hinterfragen und Lösungen finden, wo andere vielleicht sagen, das ist uns zu komplex. Ne? Das sind dann genau die Themen, die für uns den Reiz ausmachen.
Ja, Das kann ich absolut nachvollziehen und ich finde das auch sehr spannend, weil Sie haben das eben schon mal gesagt, wir sind in einem Unternehmen oder Sie sind insbesondere in einem Unternehmen, in dem wir jetzt hier zusammen sitzen, das über 140 Jahre alt ist. Und Sie haben es schon gesagt, es gab immer wieder Meilensteine, die sich vielleicht auch rauspicken lassen. Es gab immer wieder Technologien, die die STI Group auch marktreif, marktfähig, serienreif gemacht hat. Heute ist ja dieses Wort des Transformationsprozesses in aller Munde, wird in jeglichem Kontext dann irgendwie gebraucht. Wie sehr würden Sie mit einer These mitgehen, dass man sagt, gerade als erfolgreiches oder über Generationen erfolgreiches mittelständisches Unternehmen muss man eigentlich permanent in einem Transformationsprozess sein. Man muss sich immer anpassen und wandeln und kann jetzt nicht definierte Zeiträume von 18, 24, 48 Monaten rausnehmen, um zu sagen, hier fängt ein Transformationsprozess an und dort endet er und dann geht es die nächsten 10 Jahre einfach so weiter.
Also ich glaube, da wird der Mittelstand so ein bisschen unterschätzt, weil tatsächlich glaube ich, dass der Mittelstand, wie Sie es gerade in Ihrer These darlegen, eigentlich sich in einem stetigen Innovations- und Transformationsprozess befindet. Und ich glaube, dass oftmals die Unternehmen deutlich weiter sind, wie die öffentliche Wahrnehmung oder auch die Politik vor allem. Da sind wir viel schneller und viel weiter. Und es ist ja interessant, wenn man sich ja solche Themen oft anschaut, dann wird das ja sehr stark oftmals auch aus der Belegschaft heraus getrieben. Die sind ja oftmals die Ersten, die erkennen, Mensch, da draußen, da verändert sich was. Ne? Der Kundenkontakt wird anders, unsere Märkte verhalten sich anders. Die sind ja die Ersten, die das wahrnehmen. Und von dem her haben sie im Mittelstand, weil sie ja so eine Nähe untereinander haben. Ne? Ich meine, wir haben jetzt 2000 Mitarbeiter, ein bisschen mehr, aber trotzdem fühlt sich das alles hier sehr sehr überschaubar an und man hat schon die Nähe auch wirklich zu den Leuten, die für uns tätig sind und mit denen man gemeinsam dieses Unternehmen nach vorne bringt. Und dementsprechend nimmt man solche Tendenzen schnell wahr. Und ich glaube, dass mittelständische Unternehmen, wie Sie sagen, sich in einem ständigen Transformationsprozess befinden. Der ist natürlich in der Ausprägung über die Jahre mal unterschiedlich. Ne? Ja. Man ist mal transformativer, mal weniger. Aber sie befinden sich in einem stetigen, kontinuierlichen Prozess. Und ich glaube, das ist auch die beste Unternehmenskultur, die sie herstellen können, wo das von allen akzeptiert und mitgefördert wird und die Mitarbeiter auch Bestehendes eben kontinuierlich hinterfragen.
Glauben Sie in dem Zusammenhang, wenn dem so ist, würde ja eine anschließende These eigentlich Sinn machen, zu sagen, die Wandlungsfähigkeit von Mitarbeitern muss ja eigentlich auch schon in den vergangenen Jahren bestanden haben. Aber das ist ja mittlerweile auch oftmals eine These oder oftmals ein Ansatz, den viele Unternehmen wählen und sagen, wir legen bei der Auswahl der Mitarbeiter viel, viel mehr Wert auf deren Wandlungsfähigkeit, also sich dann auch in Zukunft den Gegebenheiten anzupassen, als auf deren fachliche Skills zum Moment der Einstellung. Also mir ist immer noch das Google-Beispiel bewusst, die ja irgendwann mal gesagt haben, bei uns ist eigentlich das entscheidendste Auswahlkriterium die Intelligenz, weil wir voraussetzen, also es schadet sicherlich nicht, jemanden einzustellen, der einen schnellen Hochleistungsprozessor oben im Köpfchen hat, der die Dinge eben dann auch annehmen kann und der wandlungsfähig ist. Das ist viel, viel mehr wert, als den Fachexperten im Jahr 2021 zu haben, weil die Fachexpertise ist in 2 Jahren sowieso überholt. Das zum einen und daraus abgeleitet, gibt es für Sie Themen, wo Sie sagen, da müssen wir unsere Mannschaft, da müssen wir die Mitarbeiter, egal in welcher Hierarchiestufe, in den nächsten Jahren hinbringen? Das sind einfach Fähigkeiten, die wir entwickeln müssen, um dem auch Schritt zu halten? Oder ist es für Sie eher so, dass Sie sagen, das ist eigentlich schon immer die gleiche Herausforderung? Also es nivelliert sich immer so ein bisschen über die Zeit.
Ich würde die Frage versuchen, ein bisschen anders zu beantworten, ohne dass ich darauf ausweiche. Ich komme am Ende dann zu Ihrem Punkt. Aber was ich in den Vordergrund stellen möchte, ist natürlich Google, jetzt das Beispiel, ist ein sehr homogenes Unternehmen. Ne? Wenn man einfach guckt auf das, was es tut, dann sind es zwar natürlich zig unterschiedliche Produkte, aber natürlich ist dort das Anforderungsprofil an Mitarbeiter eher homogen. Wie wenn man jetzt auf ein Unternehmen schaut, das produzierende Einheiten hat, das Markteinheiten hat, das Zentralbereiche hat. Das möchte ich vielleicht nochmal zur Kalibrierung vorwegstellen. Ich glaube, was man unterschätzt in diesem ganzen Thema, oder so habe ich nie wahrgenommen, ich habe nie wahrgenommen, dass die Mitarbeiter eigentlich diejenigen sind, die sich der Veränderung entgegenstellen oder die diese nicht mitgehen.
Okay.
Die Mitarbeiter verlangen nur von der Führung, dass man ein nachvollziehbares, ein valides Bild von dem gestaltet, wo möchte man hin. Und was möchte man mit dieser Transformation, das kann auch eine Restrukturierung sein, was möchte man damit erreichen? Wie sieht unser Unternehmen eigentlich danach aus? Ne? Und ich glaube, das ist der Fehler, den wir zu oft machen, gerade als die Leute, die in der Führung sind, dass wir nicht genug Energie darauf investieren, wie sieht dieses Bild aus und wie können wir dieses den Mitarbeitern begreiflich machen. Das darf auch nicht zu abstrakt, zu komplex sein. Das muss greifbar sein. Ich nenne es bei uns so ein bisschen den Nordstern. Ne? Wo wollen wir hin? Ja. Und dann, glaube ich, dann können die Mitarbeiter auch sehr gut dem Folge leisten. Und so habe ich auch hier erlebt, dass eigentlich das Entscheidende ist, um Veränderungen dann auch wirklich zu ermöglichen. Natürlich ist es so, dass wir in einer Welt leben, die von einer höheren Veränderungsgeschwindigkeit geprägt ist, wie das vielleicht in der Historie der Fall war. Und damit sind natürlich auch die Zyklen, die Anpassungszyklen für Mitarbeiter sehr viel kürzer. Und das bringt natürlich Herausforderungen mit sich, keine Frage. Aber ich glaube, dass jeder von uns grundsätzlich das auch schon mitbringt, Bestehendes zu hinterfragen, neue Ansätze zu finden und sich auf Veränderungen einzulassen. Beim anderen muss man vielleicht ein bisschen mehr investieren, mehr Überzeugungsarbeit, man muss ihn enger begleiten. Da muss man auch sehr individuell agieren. Der andere kann das vielleicht ein bisschen mit einer höheren Geschwindigkeit, aber ich glaube, grundsätzlich haben schon alle Leute, egal wie lange sie schon tätig sind, das in ihrem Baukasten sozusagen. Und so haben wir es ja auch wirklich erlebt. Also oftmals waren es tatsächlich auch diejenigen, die lange bei uns sind, die dann diese Veränderung sehr entschieden mitgestaltet haben und mitbegleitet haben.
Das heißt, Stichwort ist ja so ein bisschen Transparenz, dass man einfach über alle Ebenen kommuniziert, wo ist der Weg, natürlich auch so dosiert und so aufbereitet, dass es für jeden nachvollziehbar ist. Aber das ist was, was ich merke, was Ihnen wichtig ist, auch in der Führung.
Ich glaube, das können auch die Mitarbeiter verlangen. Also wenn man über Führung redet, dann heißt es ja irgendwie, dass auch Leute den Weg, den man vorschlägt oder den man vorgibt, mitgehen. Ja. Und das geht doch nur, wenn man den Mitarbeitern ein Angebot macht, das sie annehmen können. Also wenn sie irgendwie an das, müssen nicht jedes Element mitgehen, aber zumindest die große Idee, die muss ja geteilt werden. Und das sage ich auch ganz bewusst hier im Unternehmen. Hier wird ja niemand gezwungen, für uns zu arbeiten, ne? Sondern das ist ja eine beidseitige Liebeserklärung, wenn man so will, die Unternehmen und Mitarbeiter eingehen. Aber die Führung muss ein valides, ein nachvollziehbares, ein glaubwürdiges Bild von dem zeichnen, wo das Unternehmen hingehen möchte. Und der Mitarbeiter muss sich dann bewusst dazu entscheiden, kann ich diesen Weg mitgehen oder kann ich ihn nicht mitgehen? Aber das ist für mich ganz wichtig und das ist vielleicht unter dem Überbegriff Transparenz, aber vor allem Glaubwürdigkeit und auch wirklich ein klares Bild davon zu entwerfen, wo man hin will. Ich glaube, das diszipliniert einen auch selber sehr stark, wenn man eben seine Zielbilder mit dem Team gemeinsam erarbeitet.
Was glauben Sie grundsätzlich im Mittelstand und gerne auch mit Bezug zu Ihrer Rolle zur SDI Group, was sind Fähigkeiten in der Führungsmannschaft, die der Mittelstand und die Ihr Unternehmen entwickeln muss, um zukünftig erfolgreich zu sein? Fallen Ihnen da Beispiele an, wo Sie sagen, da, unabhängig davon, wo man heute steht, aber wo man einfach sagt, das sind einfach Dinge, die müssen wir herausarbeiten, da müssen wir besonders stark sein oder muss der Mittelstand auch besonders stark sein?
Also der Mittelstand kann ja nur dann erfolgreich sein, das ist vor allem bei uns so in unserer Branche, ne? Wir haben entweder die mittelständisch geprägten Familienunternehmen oder wir haben die großen Konzerne. Mhm. Ja. Und wenn Sie ja in diesem Umfeld bestehen wollen, und das kann man auf viele andere Branchen genauso übertragen, dann müssen Sie ja irgendwie einen Unterschied machen. Ne? Und ich sage das auch, ich habe es jetzt gerade auch an der Jubiläumsveranstaltung gesagt, wir wollen ja diejenigen sein, die diesen Unterschied ganz bewusst machen. Also ich möchte ja Mitarbeiter, die Risiken abwägen, die aber auch mal eine risikobasierte Entscheidung treffen und mutig vorangehen. Mhm. Also ich sage das immer, das Wichtigste ist für mich, dass wir Entscheidungen treffen. Und ich glaube, da kann man viel subsumieren, was eine Fähigkeit für die Zukunft gerade in diesen transformativen Zeiten angeht. Wir brauchen Leute, die in der Lage sind und die auch gewillt sind, und mutig genug sind, Entscheidungen zu treffen, auch wenn nur mal hinreichende Sicherheit besteht, dass es die richtige Entscheidung ist. Weil natürlich die Zyklen in denen wir Entscheidungen treffen müssen, weil sich die Welt so schnell verändert, immer kürzer werden.
Ja.
Also können wir nicht jedes Problem bis ins kleinste Detail durchdenken, zig Analysen machen, nochmal 3 Berater holen, um dann irgendwie uns 18-fach abzusichern, dass es die richtige Entscheidung ist, sondern wir müssen anfangen, Entscheidungen mit unserer Erfahrung, mit natürlich den Analysen, den Erkenntnissen, die wir in diesem Bezug generiert haben, aber auch mit einem unternehmerischen Grundverständnis kombiniert zu treffen. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, ist jetzt sehr abstrakt von mir formuliert, aber um die es geht. Ne? Also, dass wir das wirklich nach vorne stellen und da den Mitarbeitern auch einen Rahmen geben, wo sie sich sicher fühlen, das umzusetzen.
Das wollte ich gerade sagen. Das setzt ja aber voraus, dass quasi parallel dazu auch die dazu passende Fehlerkultur entsteht.
Ja.
Also, wenn man von Mitarbeitern bewusst verlangt, ins Risiko zu gehen, fallen mir ein paar Organisationen ein, wo allein die Scheu, also wo man vielleicht Mitarbeiter hat, die dazu bereit wären, aber wo die nicht angepasste Fehlerkultur dann eher abschreckt, es auch umzusetzen, es zu leben.
Und das sage ich ganz selbstkritisch, das ist vielleicht auch bei uns noch die größte Hürde, die wir zu gehen haben.
Okay. Ja?
Wenn ich über Fehler spreche, dann spreche ich meist nicht über das Fehlerbild. Fehler passieren.
Ja.
Ich mache jeden Tag zig Fehler, es war ein guter Tag, wenn ich weniger Fehler wie richtige Entscheidungen getroffen habe. Ne? Und von dem her muss man da, glaube ich, muss man die Frage anders stellen, genau wie Sie sie gestellt haben. Die Fehlerkultur muss die richtige sein. Die Organisation darf keine Angst haben, Fehler transparent zu machen, ne? Ersichtlich zu machen,
auch
zu eskalieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, dass man weggeht von der Fokussierung auf den Fehler und wer hat da Schuld? Das ist ja immer die erste Frage, die irgendwie gestellt wird. Findet man einen Schuldigen? Und dann kann sich die Organisation zurücklegen und sagen, puh, das ist ja die falsche Frage. Wir müssen uns ja fragen, warum funktionieren unsere Prozesse nicht? Was müssen wir adaptieren? Was müssen wir anpassen, damit solche Fehler nicht entstehen? Oder dass sie vielleicht früher entdeckt werden und nicht zum Kunden gehen und damit visibel werden. Also ich glaube, das ist wirklich auch ein ganz zentrales Element, wenn man an zukünftige Fähigkeiten denkt, die richtige Fehlerkultur zu haben und sich eben nicht auf das Entstehen der Fehler, sondern wirklich auf das Lernen aus den Fehlern konzentriert.
Ja, da bin ich absolut bei Ihnen und ich glaube einfach, mit der passenden Fehlerkultur gibt man einfach den Mitarbeitern auch, definiert man das Umfeld, in dem Mitarbeiter sich dann auch entsprechend verhalten können. Also ich glaube, das ist so das ganz wichtige Signal, was man sendet, was die Mitarbeiter aber auch spüren müssen. Ich glaube, das ist nichts, was man in irgendwelchen Schlagworten an die Wand schreiben kann oder in die Unternehmenswerte verankern kann, sondern das ist was ja auch dann irgendwie zum Leben erweckt werden will und was in der Praxis bewiesen werden will und dementsprechend ja auch ein Prozess, zu dem man hin muss, Schritt für Schritt, den man nicht auf Knopfdruck von heute auf morgen dann umsetzen und einführen kann.
Ja, also ich glaube, Sie sprechen halt immer das an, worauf Führung am Ende ja auch herausläuft.
Ja.
Und das ist die Kultur. Ne? Das ist die Kultur und so ist es halt so ein bisschen, wie Sie in den Wald rein, so schallt es auch heraus.
Ja.
Das gelingt sicher nicht immer, ne? Aber ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir als Management uns sehr auf die Fahne geschrieben haben, dass wir halt versuchen, in diese Gespräche, in diese Themen, die ja täglich hier aufkommen, die richtige Kultur reinzubringen. Ne? Mhm. Und das geht natürlich nur, bei uns wird es auch mal laut. Ich bin da bekannt dafür, dass ich auch mal lauter war. Das ist aber meistens dem geschuldet, dass wir versuchen, aus diesen Themen zu lernen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und wir versuchen damit eben auch, ganz aktiv dem gegenzuwirken, dass man Sachen versucht, nicht transparent zu machen. Weil ich glaube, das ist die größte Verfehlung, die es gibt. Aber Sie können sowas natürlich nur glaubhaft gestalten, wenn Sie sehr stark an Ihrer Kultur arbeiten, wenn für die Mitarbeiter das erlebbar ist. Also es darf halt niemals passieren, dass Sie dann wirklich einen Mitarbeiter zur Sau machen, weil er einen Fehler gemacht hat. Gut, wenn dreimal einer passiert, dann ist das was anderes.
Wir reden ja über Fehler. Also ich finde immer eine Abgrenzung wichtig zwischen Fehler und Wiederholungsfehler.
Genau.
Also das ist ja immer nochmal, ich glaube, da muss man unterscheiden.
Und es darf auch zweimal was schieflaufen. Es sollte vielleicht nicht das Gleiche sein, aber ne, das, da haben wir alles Verständnis dafür. Aber so eine Kultur kriegen Sie nur in ein Unternehmen rein, wenn Sie das wirklich jeden Tag aufs Neue vorleben, wenn Sie sich dem 100% verschreiben. Das ist auch eine Aufgabe, die ich sehr stark bei mir verhaftet sehe, als Oberfortuner CEO hier sozusagen. Ich muss ja derjenige sein, der dieses Grundverständnis in die Mannschaft immer wieder reinträgt und der sich daran auch messen lässt. Ne? Also ich kann ja jetzt hier in so einem Podcast leicht sagen, was wir alles versuchen und machen. Es liegt ja dann an den Mitarbeitern zu kalibrieren, ist das glaubwürdig oder ist es das nicht. Aber das erfordert schon eine wahnsinnige Energie. Ne? Und das ist mit Sicherheit da, wo der Mittelstand, wobei ich glaube nicht, dass die Konzerne da ehrlich gesagt besser sind, aber ich glaube, das wird im Mittelstand natürlich immer sehr stark mit den Personen verknüpft, die auch tatsächlich die Führung des Unternehmens innehaben.
Ja, also klar, weil es einfach nochmal eine andere Struktur ist und weil dann doch vielleicht der Einzelne, der oben steht, vielleicht auch aus der Historie aus, Sie haben es eben schon angesprochen, dass eben viele Jahre ein Herr Stabernack selber hier oben stand, dass man viel eben dann auch mit demjenigen verknüpft, der dann eben das Zepter in der Hand hat oder wie Sie es genannt haben, der Oberfortuner ist.
Ja.
Wir haben eben schon kurz über das ganze Thema Transformation und auch die Notwendigkeit zur Transformation gesprochen, die ja ein Stück weit auch von Umfeld und Branche ausgelöst wird, sicherlich indem Ihr Unternehmen unterwegs und aktiv ist. Da vielleicht nur mal ganz kurz, um es zu kalibrieren. Ich würde einfach mal den Satz wählen. Sie können zustimmen oder ergänzen, ändern. Im Prinzip sind ja die Produkte, die STI Group herstellt, dazu da, um Hersteller von Produkten, Konsumgütern am Point of Sale, egal ob offline, online, erfolgreich zu machen. Also letztendlich besetzen sie ja die Schnittstelle genau dazwischen und helfen einfach ihren Kunden im Handel wahrgenommen zu werden und erfolgreich zu sein. Mhm. Das wäre erstmal so, gehen Sie damit d'accord, mal ganz, ganz grundsätzlich von der Ausrichtung, damit man weiß, was Sie als Verpackungsmittelhersteller in dem Sinne tun, was der Beitrag der Wertschöpfung ist Ihres Unternehmens.
Also grundsätzlich gehe ich damit d'accord. Es ist natürlich nicht nur der Point of Sale. Wir liefern auch logistische Verpackungen. Wir liefern genau, wie Sie es richtig angesprochen haben, Online-Verpackungen. Aber es geht immer natürlich darum, und das ist das Schöne, der Mittler zu sein zwischen Marke, Hersteller und Konsument.
Ja.
Und das macht natürlich auch unser Produkt so toll, weil es natürlich für jeden hier im Unternehmen auch erlebbar ist. Ne? Also die Mitarbeiter können mit ihren Kindern in den Supermarkt gehen und sehen unsere Verpackungen, sehen unsere Displays. Ne?
Jetzt, wenn es Richtung Weihnachten geht, auch wieder sehr stark. Alles, alles was oder viele der Displays, die da aus Pappe ja meist aufgebaut sind, die Wahrscheinlichkeit, wenn es ein Markenhersteller ist, dass die aus ihrem Hause kommen, ist relativ hoch.
So die sind von uns, genau. Ja. Und dementsprechend, unser Produkt ist natürlich oftmals in der Kundenbetrachtung ein klassisches C-Teil. Mhm. Aber es hat eine sehr kritische Relevanz für den Kunden. Eben durch die Bedeutung in der Interaktion zwischen Marke, Hersteller, Kunde, aber natürlich auch, was Maschinengängigkeit, Abfüllprozesse etc. angeht. Also wenn mit unserer Verpackung irgendwas nicht stimmt, dann stehen Bänder still. Ne? Und deshalb ist eben unser Artikel wirklich von einer sehr hohen Wichtigkeit und Relevanz für unsere Kunden geprägt. Und ja, deshalb ist es wirklich auch eine tolle und spannende Branche, die wir hier bearbeiten.
Und letztendlich kann man ja sagen, das Produkt, was Sie herstellen, ist das Produkt, was der Kunde im Handel, wenn wir jetzt von Offline-Handel sprechen, in der Hand hat, bevor er das eigentliche Produkt in der Hand hat, nämlich die Verpackung. Also von daher, wie Sie sagen, erfolgskritisch, definitiv. Jetzt kann man ja verschiedene Thesen aufwerfen, wo sich der Offline-Handel hinbewegt. Das würde ja dann natürlich gegebenenfalls auch was mit der Verpackung machen. Also eine erlebbare Verpackung hat ja wahrscheinlich auch wieder eine These. Eine erlebbare Verpackung, die ich anfasse im Offline-Handel, hat ja eine höhere Relevanz als eine Verpackung, die vielleicht das Versandlager eines großen Online-Anbieters dann verlässt.
Da würde ich widersprechen gleich.
Okay. Ja, gerne, bitte direkt.
Also tatsächlich glaube ich, das wird eben aktuell noch sehr stark unterschätzt. Also wir haben aktuell die geringste Markenloyalität der Konsumenten seit vielen Jahren. Das heißt, die ist massiv zurückgegangen.
Ja.
Und für mich ist schon eine These, ne? Ich habe jetzt eine 3,5-jährige Tochter und die Frage ist ja mal, wie wird die mal groß werden? Also wird die noch sagen, die Verpackung oder das, lassen Sie es jetzt ein Parfüm sein oder eine Schokolade, was auch immer, ist die von der Marke oder kommt die von der Plattform? Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber ne, es gibt eben die dominierenden Plattformen heutzutage und wenn eben Konsumenten was brauchen, dann gehen sie zuerst auf die Plattform, geben das dort ein.
Ja.
Von dem her rückt natürlich die Marke dort ein Stück weit in den Hintergrund. Deshalb
setzen mittlerweile auch solche Plattformen wahnsinnig Energie da rein, eigene Marken an den Start zu bringen, weil sie da ein Riesenpotenzial sehen.
Klar.
Und da sehen wir schon auch, dass eben große Marken mittlerweile gegensteuern und genau überlegen, wie kann man eigentlich, auch wenn man online eine Verpackung erhält, eine Markenbindung herstellen, ein Auspackerlebnis generieren. Und demher glaube ich sogar, dass das Online-Segment in den nächsten Jahren sehr große Anstrengungen unternehmen wird, diese Verbindung, diese Mittlerrolle der Verpackung wiederherzustellen. Und da sehen wir auch spannende Ansätze, gerade was Ship in Your Own Container betrifft, also wirklich, dass quasi Versand- und Verkaufsverpackung sozusagen eins ist. Und das bietet wirklich spannende Ansätze und ich glaube, da müssen auch die Marken tatsächlich was tun, damit ihnen das nicht entgleitet.
Das, was Sie zuletzt angesprochen haben, ist ja auch dann noch, da sind wir dann schnell auch beim Thema Nachhaltigkeit. Also mit dem Thema Verpackung geht ja auch irgendwie immer dann das Thema Nachhaltigkeit gefühlt gleichzeitig mit zur Tür hinein. Jetzt haben wir zwei Bereiche im Prinzip schon angerissen, also online, offline, wie sich das Kaufverhalten ändern wird und was das mit der Verpackung macht. Thema Nachhaltigkeit bzw. Ship in your own Container. Was würden Sie denn sagen, was sind denn in der Verpackungsbranche und damit abgeleitet ja oder bezogen auf den Handel und auch auf die Herstellerseite, die dann eben die B2C-Produkte ja meistens herstellen. Was sind aus Ihrer Sicht so die Megatrends? Wo wird sich der Markt hinbewegen? Wie kaufen wir in 10 Jahren ein oder in 15 Jahren?
Also die Megatrends, die wir aktuell sehen, sind natürlich ganz klar das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Digitalisierung. Nachhaltigkeit ist natürlich für uns ein wahnsinnig tolles und spannendes Thema, weil wir erstmal ein nachhaltiges Produkt haben. Also die Verpackung wird nach ihrer Verwendung dem effizientesten Recyclingkreislauf zugeführt, den wir haben. Altpapier hat einen sehr hohen Wert, wird wiederverwendet. Wir produzieren genauso Verpackungen, sogar zu einem höheren Anteil aus recycelten Papieren und Kartonen, wie dass wir Frischfasern einsetzen. Also das heißt, erstmal ist das ein Produkt, mit dem wir einen wahnsinnig wichtigen Beitrag leisten können, um eben diese Nachhaltigkeitsziele, die wir uns ja als Gesellschaft geben oder vielleicht sogar als wirklich Bevölkerung des Planeten Erde, um die eben mit umzusetzen, weil wir eben ein Produkt haben, das per se nachhaltig ist. Ja. Und wir sehen da aktuell tolle Entwicklungen, wo man Plastik ersetzt durch faserbasierte Verpackungen. Wir sind damit in der Lage, massiv CO2 einzusparen.
Ja.
Wir sind dazu in der Lage, eben massiv Plastik zu vermeiden. Und deshalb ist das ein absoluter Megatrend, den wir momentan sehen und der auch in den nächsten Jahren sehr stark alles, was in der Verpackung passiert, dominieren wird. Also der Konsument ist einfach nicht mehr bereit, eine Verpackung oder auch ein Display zu akzeptieren, das signifikant Plastik beinhaltet, das kompliziert auszupacken und zu öffnen ist. Na, wir alle können uns das vorstellen, so eine Blisterverpackung, da muss man manchmal mit Messer und Schere gleichzeitig ran, um sie irgendwie aufzukriegen. Ja. Und da gibt es natürlich heute ganz andere Lösungen, die wir abbilden können, um das sehr viel effizienter und besser zu machen.
Ja.
Das zweite Thema ist das Thema Digitalisierung. Das betrifft uns genauso wie alle Branchen. Bei uns ist es momentan ein sehr stark auch technologiegetriebenes Thema, wo wir eben sehr viel individueller Verpackungen, Displays in kleineren Auflagengrößen herstellen können, ohne signifikante Investitionen in Werkzeuge zu haben. Und es geht natürlich massiv darum, den Transaktionsprozess zwischen Hersteller, also Kunde und uns, zu vereinfachen und zu digitalisieren.
Und ich habe auch, was ich ganz spannend fand, auch smarte Verpackungen. Also es klingt ja irgendwie erstmal abstrakt, also wie passt eine faserbasierte Verpackung, wie kann die smart werden? Aber gibt es ja tatsächlich auch Möglichkeiten. Also ich habe schon gesehen, dass man im Prinzip oder dass die auch in der Lage sind, Informationen auf eine Zwischenschicht zu legen. Das heißt, ich kann auch über mit einer intelligenten Verbindung zu einem Mobiltelefon, zu einem Smartphone mir dann bestimmte Inhalte noch anzeigen lassen, irgendwie Nutri-Score, Unverträglichkeiten, was irgendwo enthalten ist. Das ist ja auch ein total interessantes Thema. Oder wenn ich mir da auch überlege, irgendwelche, also Sprachbarrieren, Verständlichkeitsthemen sind damit ja auch dann passé, weil ich stelle mir vor, man kann ja dann auch problemlos mit dem Mobiltelefon über eine Verpackung gehen und bekommt eine Zutatenliste in der voreingestellten Sprache beispielsweise angezeigt. Das sind ja alles Themen, die können Sie heute schon lösen, richtig?
Technisch ist das gar kein Problem. Also wir können quasi einen QR-Code, wenn man so will, in ein Druckbild integrieren, ohne dass es sichtbar ist.
Wahnsinn,
und damit können Sie quasi sämtliche Contents mit Ihrem Mobiltelefon aufrufen.
Wahnsinn,
Das bietet natürlich viele Ansatzpunkte, weil natürlich der Konsument, der Verbraucher heutzutage genau wissen will, wo kommt das Produkt her, wo kommt die Verpackung her, also Stichwort Lieferkettengesetz, ne? Das ist natürlich ganz präsent in dem Zusammenhang und natürlich geht es ganz stark darum, auch die Kommunikationsaspekte einer Verpackung aus Sicht der Marke massiv zu erweitern und danach vielleicht auch, nachdem er gekauft hat oder vielleicht auch währenddessen er sich im Kaufprozess befindet, mit dem Konsumenten in Echtzeit zu interagieren und eben zusätzliche Inhalte zu teilen. Sie haben die wichtigsten schon angesprochen, also auch ganz, ja, ganz pragmatische Ansätze, wie zum Beispiel eben Allergie oder ähnliche, wo man auf Unverträglichkeiten hinweist und so weiter. Das kann damit alles adressiert und abgebildet werden.
Also dann auch tatsächlich Nutzen stiften, weil oft,
absolut,
oft hat man den Eindruck, viele Digitalisierungsthemen sind irgendwie immer noch so nette Gimmicks. Gadgets nett zu haben, aber so richtig Mehrwert stiftet sich. Aber in dem Bereich ist es ja dann tatsächlich auch von einer sehr, sehr hohen Relevanz und gibt ja auch viel mehr Möglichkeiten der Positionierung der eigenen Produkte. Also finde ich total spannend, was da möglich ist. Und ich glaube, so ganz abschreiben sollte man den Offline-Handel ja auch noch nicht. Der Abgesang, der da teilweise betrieben wird, den sehen wir oder sehe ich ja insbesondere auch noch nicht so kommen, wie man das manchmal.
Also da wurden wir auch die letzten Jahre so ein bisschen, oder natürlich auch durch die Covid-Krise, eines Besseren belehrt. Ja. Aber ich glaube auch sehr stark an die Kombination, das sogenannte Omni-Channel. Ich glaube, das ist unerlässlich, dass man über verschiedenste Kanäle erreichbar ist und versucht, seine Produkte eben abzusetzen. Aber auch ich glaube daran, dass es eine Kombination weiterhin geben wird und auch geben muss. Aber natürlich wird sich dort auch ein Wandel einstellen. Ne? Ja. Das ist ganz klar. Das hat in der Corona-Krise begonnen. Das sehen wir auch. Aber ich glaube nach wie vor, dass wir hier in einer eher längerfristigen transformativen Phase sind, die aber auch wahnsinnig viele Vorteile dann für den Konsumenten letztlich mit sich bringt. Und von dem her ist mir da nicht Angst.
Ja. Das ist beinahe schon ein schönes Schlusswort, Herr Renninger. Eine Frage habe ich mir noch zum Schluss aufgespart, finde ich ganz interessant. Stellen wir mittlerweile, glaube ich, eigentlich in jedem unserer Podcast-Formate den Gästen. Wenn Sie heute mal zurückblicken auf Ihr 20-jähriges Ich, was wären so die besten Ratschläge, die Sie ihm aus heutiger Sicht geben würden?
Boah, das hätte ich mir mal vorher überlegen sollen. Also, ich habe ehrlich gesagt ein relativ mildes Bild, wenn ich auf meine 20er Jahre schaue und die Entscheidungen, die ich da getroffen habe. Also ich glaube, was man nie genug tun kann, ist tatsächlich die Zeit zu nutzen, die man in diesen jungen Jahren hat, um möglichst viel auszutesten, in möglichst viele Sachen reinzuschauen, also ruhig auch mal nach dem Master oder nach dem Bachelor nicht direkt einzusteigen, sondern noch ein Praktika zu machen. Mhm. Die Zeit, die man da hat, die kommt so schnell nicht wieder. Ne? Ja. Wenn man einmal in diesem Hamsterrad drin ist, dann ist es sehr schwer, sich da rauszunehmen. Ne? Ja. Und die Schönheit haben natürlich diese 20er Jahre, dass man dort lieber mal noch ein Jahr wartet und Erfahrungen sammelt. Man muss wirklich ganz viel sich anschauen, viel lesen, möglichst viel Wissen aufsammeln, da auch eine Freude dazu entwickeln und sich weniger Gedanken, glaube ich, um die Karriere machen, sondern mehr Gedanken um das, was treibt einen eigentlich an, was fasziniert einen, woran hat man Freude, weil dann wird sich die Karriere automatisch ergeben, ne? Und da glaube ich, dann ist es auch weniger eine Karriere und mehr eine Berufung und dann wird man auch Erfolg haben, weil dann ist man auch gut in den Dingen, die man tut.
Herr Renninger, vielen, vielen Dank. Ich habe eben schon vom Schlusswort gesprochen, aber das war jetzt wirklich ein sehr, sehr passendes und sehr, sehr nachvollziehbares Schlusswort. Und auch vielen Dank, dass Sie so viele persönliche Einblicke mit uns und mit den Hörern insbesondere auch geteilt haben. Vielen, vielen Dank.
Super, vielen Dank. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, und jederzeit gerne wieder. Danke.
Hervorragend. Danke Ihnen.
Headgate, the power of leadership.